heute passt es jetzt endlich richtig. Frohe Ostern, fröhliche Ostern. Schön, dass Sie dabei sind. Ostereier müssen Sie heute noch suchen. Ihn habe ich schon gefunden, aber er hat sich auch gar nicht versteckt. Bischof Christian Stepan ist da. Guten Morgen, frohe Ostern.
Gesegnete frohe Ostern wünsche ich Ihnen, lieber Wittke. Und auch Ihnen wünsche ich das. Ich grüße Sie mit dem alten österlichen Jubelruf. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Soll ich das jetzt nochmal sagen?
Ja,
er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, ja.
Halleluja.
Ja, ja. Halleluja.
Halleluja. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich bin jetzt mal ganz gemein. Da habe ich in den letzten Wochen und besonders am Karfreitag Ihnen noch was vorgejammert. Oh, diese künstliche Traurigkeit, Passionszeit. Und dann habe ich jetzt heute das Gefühl, diese Traurigkeit, also das Nachdenklichsein, das passt irgendwie viel besser gerade in diese Zeit als das unbeschwerte, yeah, alles ist super oder es wird zumindest alles gut werden. Was ist mit mir los? Was stimmt mit mir nicht?
Nein, es mischt sich und das ist richtig so. Nur weil Ostern ist, ist ja heute nicht alles gut. Das ist klar. Und doch glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns von diesem Fest auch Kraft geben lassen und dass wir das Leben auch feiern und dass Gott den Tod besiegt hat. So unsichtbar das in dieser Welt auch scheint, gerade in diesen Tagen so unsichtbar, das für uns oft auch scheint. Aber es nimmt es nicht weg, es macht es eher klarer und ernster, treffender. Das war übrigens damals auch so, das war ja nicht Ostern, alles gleich happy, happy. Mhm. Das musste sich rumsprechen, das konnten die Menschen nicht glauben in dieser damals auch furchtbar rohen und schrecklichen Welt. Das konnten sie kaum glauben, was sie sehen. Das war und ist nicht anders als heute und gerade darin liegt auch die Kraft dieses Festes.
Und ich weiß und ahne, die nächste Frage, Herr Bischof, die mögen Sie nicht. Und ich weiß ja auch, Sie sind selbst nicht dabei gewesen, wie die wenigsten von uns. Aber wie hat Jesus das gemacht? Also erstmal das mit dem Auferstehen und das mit dem Stein vor der Höhle. Wie ist er da weggekommen? Nur so ein bisschen weggeschoben und dann den Bauch eingezogen und sich durchgequetscht? Oder mit Jedi-Kräften von Star Wars den Stein einfach so mit der Kraft seiner Gedanken weggeschoben? Was ist da passiert? Das kann doch irgendwie alles nicht wahr sein.
Das kann doch alles nicht wahr sein und ist es doch, wird aber nicht glaubwürdiger, wenn wir versuchen, es so zu vergegenständlichen. Gottes Handeln in diesem Auferwecken aus dem Tod ist so mächtig, wie es sich in allem Handeln Gottes widerspiegelt. Sie könnten mich auch fragen, wie hat er das gemacht, dass ein Mensch mit seiner Schuld, die ganz schwer auf ihm lastete, wieder leben kann, frei und befreit, dass ihm ein anderer das vergeben hat. Fast denke ich manchmal, da war es doch auch einfacher, den Toten wieder lebendig zu machen, nach dem Tod und auch vor dem Tod. Aber ich weiß, lieber Herr Wittke, Sie mögen diese Antwort nicht, schätze ich so. Und das schätze ich auch so. Sie wollen es verstehen wie ein Kind und das ist richtig. Am Ende wird Gott es Ihnen und uns sagen.
Also Sie meinen, ich muss auch ein bisschen warten sozusagen. Es erschließt sich mir irgendwann und uns irgendwann.
Na, ich glaube, dass das in der Tiefe sich uns ganz erschlossen hat, Ihnen auch. Aber die Frage nach der objektiven Gegenständlichkeit, die lasse ich bei Gott.
Zwischenfrage. Da um die Höhle herum, in der Jesus bestattet worden ist, da sind also um die Höhle herum ganz viele Hasen drum herum gelaufen. Und der Stein vor der Höhle, der hat ausgesehen wie so ein großes Ei. Und deswegen schlagen wir die Eier auf, so als kleine Version des Steins vor der Höhle oder mit anderen Worten. Wie sind Eier und Hasen in die Ostertradition gekommen? Hat das irgendeinen theologischen Hintergrund oder ist das die gleiche PR- und Werbeagentur gewesen wie beim blumigen Valentinstag?
Ja, okay, lieber Herr Wittke, weder noch, würde ich sagen. Nicht nur Marketing, die Hasen und auch die Eier kommen natürlich über den Frühling hinein. Ostern und der Anfang der erwachenden Schöpfung, das fällt meistens im Jahreslauf zusammen und deswegen gibt es diese vielen Frühlingssymbole dabei, als das Erwachen und Aufwachen der Natur. Aber, und das ist mir wichtig, sie stehen nicht in der Ostergeschichte der Bibel. Sie ergeben sich im Grunde auch nicht aus unserer Glaubensbotschaft. Das heißt ja eher so bei Jesus, es geht vom Tod ins Leben. Die Natur geht immer eher vom Leben in den Tod. bei Jesus, bei Gott geht es vom Tod und durch den Tod ins Leben. Aber richtig ist auch, mit Jesu Auferstehung wird die Schöpfung, in der Gott das Leben will und nur das Leben will, wird die Schöpfung sozusagen wieder zurechtgebracht, in Ordnung gewissermaßen, gegen den Feind Tod. Und deshalb passen die Frühlings- und Naturbilder auch.
Jetzt mag ich aber noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Herr Bischof, weil das ist ja wirklich wirklich auch noch ganz ernsthaft, eine unfassbar großartige Geschichte. Ja. Von den Toten aufzuerstehen. Der Traum wohl auch irgendwie eines jeden Menschen. Es ist mit dem Tod noch nicht vorbei. Es kann noch mal weitergehen. Aber wie soll man das überhaupt glauben? Wie soll man davon erzählen? In der Bibel wird das versucht und deswegen kommen wir jetzt auch zur Bibelstelle. Ja,
aber das ist eine gute Frage, die Sie gestellt haben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, will ich doch eines auch festhalten. Jesus war richtig tot. Davon erzählt die Bibel auch. Deshalb auch diese 3 Tage. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn es so den Eindruck bekommt, das war nur so ein bisschen und nicht so richtig und jetzt mal schnell einfach weiter und immer schön ewiges Leben. Wir würden den Tod nicht ernst nehmen und die Auferstehung nicht. Und sie wäre kein Trost für uns, wenn er nicht wirklich tot gewesen wäre. Aber wie soll man davon erzählen? Ich nehme heute wieder das Evangelium nach Johannes.
Okay.
Und da heißt es im 20. Kapitel, Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sie 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe.
Ich finde es so faszinierend, beeindruckend, erstaunlich. Ich bin noch so ein bisschen geprägt, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Tage her ist, aber wir haben auch am Karfreitag darüber gesprochen, über die Passion, die im Fernsehen bei RTL gezeigt worden ist. Und da ist mir aufgefallen, den schönsten Teil der Geschichte, das Happy End, das wird nur so ganz schnell gezeigt und ist dann auch ganz schnell wieder vorbei, nämlich die Auferstehung. Davor der Leidensweg, klar, heißt ja auch die Passion, aber auch, ich denke mal so auch in anderen, in Filmen oder so. Ja. Also dieses Mysteriöse, dieses Schöne, dieses Überraschende, dieses was passiert da jetzt gerade, dieses mit einmal entdecken, er ist nicht mehr da, dann eine Gestalt wahrnehmen, wir als Zuhörer, als Leserinnen und Leser wissen, das ist Jesus, Maria weiß es nicht, das ist ja, also das fasziniert mich wirklich, ich höre da gerne zu. Es ist aber, glaube ich, auch in der Darstellung wahrscheinlich eben so schwierig, dass es dann auch schnell kitschig werden würde oder so, vielleicht, wenn man das darstellt. Also es ist, bleibt für mich immer noch unfassbar.
Genau so ist es, wie Sie sagen. Erstmal höre ich Ihnen auch gerne zu, weil genau darum muss es auch immer wieder gehen, dass wir Ostern wirklich ausschmücken. Die Todesrealität, über die wir vorher gesprochen haben und die zu unserem Leben dazugehört, die haben wir ja alle Zeit vor Augen, sage ich jetzt mal. Aber dieses andere, was man eben oft auch nicht sehen kann in dieser Welt, das wird in dieser Geschichte erzählt. Und deswegen finde ich gerade diese Geschichte auch besonders schön, weil sie ist ja sozusagen, es ist ja eine Gartengeschichte. Sie trifft ihn im Garten, da, wo eben auch der Leichnam hingelegt worden ist. Da, ich sag mal so, sind wir im Grunde wieder ein Stück im Paradies angekommen, in diesem Stück Garten, das uns zeigen soll, so kann es ganz am Ende des Lebens auch wieder sein, so soll es sein, nach Gottes Willen. Und da trifft sie den, den sie für den Gärtner hält. Also
die, Krimi-Liebhaber.
So, ja, ne? Da muss ich so ein bisschen.
Sie sprechen schon an. Da muss ich nämlich so ein bisschen schmunzeln, als kam Gärtner.
Der Mörder ist immer der Gärtner.
Ja. Aber das passt ja nicht an dieser Stelle.
Ja, man kann auch sagen, es passt besonders gut. Denn ich meine, wen hat Jesus umgebracht? Den Tod selbst. Das ist ja sozusagen.
Oh, das ist schön.
Insofern kommt er da als Gärtner wieder rein, sage ich mal. Sie hält ihn ja nur dafür. Er ist es nicht, aber wenn, dann können wir auch, es ist ja ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Detektivgeschichte für uns, das in unserem Leben immer wieder zu entdecken und da festzustellen und genau hinzuhören, wo Jesus den eigenen Namen ruft. Denn das will ich dann doch nochmal fett unterstreichen, diese Geschichte, von der, jetzt nehme ich mal Ihre Passion von RTL, von der Sie erzählt haben, nochmal auf, wo immer wieder von der bedingungslosen Liebe die Rede war. Wenn Jesus dafür steht, für diese bedingungslose Liebe, dann braucht es ja auch die ganz konkreten Momente in unserem Leben, wo uns das anspricht, wo wir dem begegnen, wo das neu in dieses Leben hineinkommt. Und das erzählt diese Geschichte in besonderer Weise in dem Moment, wo er sie bei ihrem Namen ruft, Maria. Da, wo er uns bei unserem Namen ruft. Da, wo wir das spüren in unserem Leben, dass diese Liebe uns trifft, da findet genau das statt, was in dieser Geschichte erzählt wird.
Das berührt mich tatsächlich auch wirklich sehr, weil ich weiß nicht, also ich kann von mir sprechen, dass es in meinem Leben immer wieder Momente gibt, wo Dinge dann tatsächlich passieren, die ich mir nicht erklären kann, wo bestimmte Gefühle aufkommen, auch von Menschen tatsächlich aus der Vergangenheit, die mit einmal wahnsinnig präsent und teilweise richtig körperlich spürbar sind. Und das sind immer ganz besondere Momente. Und diesen Moment finde ich eben auch in dieser Geschichte so wunderbar abgebildet.
Und dann ereignet sich der Moment und ich sag mal, und du kannst ihn nicht festhalten. Rühr mich nicht an, sagt Jesus. Ich würde sagen, halt mich nicht fest. Versuch es nicht zu konservieren und zu bewahren.
Oh, gut.
Das klappt nicht.
Gut.
Auch das, was wir immer mit unserer Sichtbarkeit dann anbeweisen wollen, es ereignet sich und dann ist es da.
Und dann darf es auch wieder weg sein. Man könnte denken, heute müsste es doch eigentlich ganz leicht sein, eine Fürbitte zu entwerfen und zu sprechen. Und ich bin mir auch sicher, Herr Bischof, Sie werden das gleich wieder super hinkriegen. Aber gerade an einem Tag, an dem wir uneingeschränkt jubeln und danken möchten und es uns gerade hier in Deutschland, so meine ich, meistens doch relativ gut bis sehr gut geht, dann zu merken, verflixte Kiste, es ist bei weitem nicht alles so rosig wie die Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gerade an so einem freudigen Tag finde ich es gut, dann doch mal nicht abzuheben und bei aller Freude die Menschen nicht zu vergessen, die in der entfernten Welt und manchmal ganz dicht um uns herum leiden und für die gerade dieser Tag heute bestimmt ist. Hier ist die Fürbitte.
Gott, wir danken dir für die Schöpfung, für das Leben, für den Sieg über den Tod. Wir jubeln darüber und preisen dich und bitten umso mehr, dass es auch wahr werde für diese Welt, für die vielen Menschen im Krieg, für die sinnlosen Opfer, für die Kinder. Mach wahr dein Wort und lass es leuchten und weiche nicht da, wo es noch nicht ist. Sei gerade da. Wir bitten dich für unsere Schöpfung, die so ächzt unter uns Menschen. Erhalte sie, lass sie neu werden, dass das Leben wächst, wie es das Frühjahr verheißt. Und mach uns einsichtig und hell. Wir sind angewiesen, ja, wir sind ein Teil deiner Schöpfung. Du erhältst uns. Wir bitten dich, Gott, für die Festtage, für das neue Leben, das unter uns ist. Wir bitten dich für unsere Kinder und Enkel. Lass uns gut miteinander sein, einander aushalten, jeder und jede, mit den eigenen Macken und Fehlern. Du hast uns gut gemacht. Gib uns die Kraft zu sein, wie du uns siehst. Wir danken dir dafür.
Amen. Ich habe da eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, wann denn überhaupt mal der Segen, also dieser klassische Segen entstanden ist, wann zum ersten Mal diese Worte gesagt worden sind und warum überhaupt. Und ich merke, eigentlich ist mir das auch egal, aber wenn ich den Segen mit einem Ereignis verbinde, dann bringe ich das mit Ostern zusammen. Wenn man nämlich auch, sogar wenn man die ganze Geschichte, die ganze Nummer nicht glauben mag oder will oder sich zu erklären versucht, ich finde dann steckt die Lösung vielleicht genau in diesen Worten.
Und sie sollen gelten für die Stadt, das Land und den ganzen Erdkreis. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Aber jetzt will ich das doch nochmal wissen. Ja. Wie sind denn die Segensworte irgendwann mal entstanden?
In der Bibel stehen die im vierten Buch Mose, das ist der Priestersegen, an das Volk, als es wieder aufbricht. Es hat eine Weile in der Wüste gelagert, das ist die Zeit der Wüstenwanderung, also Auszug aus Ägypten, Weg ins gelobte Land, Lagerung in der Wüste. Und als es dann wieder losgeht, sprechen die Priester das erste Mal diesen Segen. So wird es da erzählt und ich finde, das passt ungeheuer gut. Das ist ein Segen zum Aufbruch in die neue Woche, in die neue Zeit, in die Festtage jetzt. Es ist der Segen wirklich für den Weg.
Vierte Buch Mose, also Altes Testament.
Ja.
Und noch eine Osterfrage. Beißen Sie die Ohren am Osterschokohasen ab oder poolen Sie die ab mit den Fingern? Oder zerkloppen Sie die Osterhasen wie den Schoko-Weihnachtsmann? Oder zerbröseln Sie das alles? Wie ist das?
Also erst die Ohren, die breche ich ab. Also
die breche ich
ab? Ja, ich beiß die nicht ab. Okay. Ich breche die ab. Dann kommt der Rumpf dran, das liegt ja nah. Und da würde ich sagen, nicht so viel Brösel verursachen.
Ah, okay. Ja? Ich merke, Sie haben die Strategie.
Sachen rausbrechen an der Stelle. Kann man machen. Also nicht so wie, Sie haben schon recht, bei den Weihnachts...
Da hauen Sie einfach drauf.
Da haue ich ja einfach drauf.
Hängen geblieben bei mir.
Das irgendwie bei den Osterhasen mag ich das nicht so.
Ich beiß die Ohren ab.
Sehr schön, er beißt die Ohren ab. Ich wünsche Ihnen eine frohe Osterwoche, gute Festtage mit Schokohasen.
Lecker.